Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Die wohl reichste Katze der Welt ist eine französische Birmakatze namens Choupette. Sie wird von Starköchen bekocht und tigert gar zur Maniküre. Sie gehörte dem verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld und wurde von ihm vergöttert. Genauso wie Millionen anderer Haustiere, die in unseren Wohnungen hausen. Wie fanden Mensch und Haustier zueinander? Und damit herzlich willkommen zu einer tierischen Folge Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und mir gegenüber sitzt der Autor und Pudelbesitzer Birk Grühling. Sag, wie kam es, dass Menschen und Hunde sich entschlossen, zusammen zu wohnen?
Der Hund ist tatsächlich unser erstes Haustier. Und die gemeinsame Geschichte beginnt vor 45.000 Jahren ungefähr. Und zwar waren lange Wolf und Mensch eigentlich Feinde. Also die haben ungefähr die gleichen Tiere gejagt, zum Beispiel Rehe. Und am Ende der Eiszeit ändert sich das. Also weniger scheue Wölfe nähern sich den Lagern, Feuern der Menschen und fanden dort Nahrung und manchmal auch einen warmen Schlafplatz. Und die Menschen haben erkannt, diese Wölfe sind super von Vorteil. Die schnüffeln zum Beispiel auf der Jagd die Beutetiere und helfen auch beim Treiben. Und nachts schlugen die Wölfe wahrscheinlich auch Alarm, wenn zum Beispiel Bären auftauchten. Ja, und dann kommt es langsam zur Domestizierung.
Also eine Win-Win-Situation für beide. Futter für die Wölfe, Hilfe beim Jagen und Schutz für die Menschen.
Genau, also wahrscheinlich fanden die Menschen auch kleine Wölfe recht niedlich und begannen sozusagen die kleinen Wölfe mit Hand aufzuziehen und ihnen Dinge beizubringen. Wahrscheinlich noch nicht so wie Rolle oder Pfötchen, sondern eher so ein bisschen Jagdteil-Dinge. Ja, und sie begannen auch zu züchten. Und wenn man über viele Generationen hinweg Dinge züchtet und die richtigen Wölfe miteinander kombiniert, entstehen halt verschiedene Hunderassen mit spezifischen Eigenschaften, wie zum Beispiel Jagdhunde oder Hütehunde oder Begleithunde.
Mhm. Und die Hunde, die wurden nicht nur zahmer, sondern auch ihr Aussehen veränderte sich. Ihre Schnauzen wurden kürzer, die Zähne kleiner und stumpfer und es gab neue Fellfarben und niedliche Schlappohren entstanden. Und ich weiß nicht, Birk, ob du das von deinem Pudel kennst, diesen Blick, wenn er so riesengroße Augen macht?
Mhm, absolut.
Absolut. Ja, das kennt wahrscheinlich fast jeder Hundebesitzer und wir hatten auch schon eine ganze Folge dazu und zwar geht es um den Dackelblick. Denn die Hunde haben bei der Annäherung an die Menschen einen speziellen Muskel in den Augenbrauen entwickelt, den sie sozusagen für diesen Dackelblick nutzen. Interessanterweise nutzen sie ihn nur in der Kommunikation mit uns Menschen, selten im Kontakt mit Artgenossen. Wölfe nämlich haben diesen beweglichen Augenbrauen nicht. Und wenn sie einen Dackelblick aufsetzen, dann gucken sie besonders niedlich und kommen damit ja meist an das eine oder andere Leckerli und erweichen unsere Herzen.
Genau, und es gibt einige Hunderassen, die haben einfach bis heute keinen Dackelblick. Und das sind Rassen, die häufig nicht so nah am Menschen leben, zum Beispiel Huskies, die ja eigentlich eher weiter weg vom Menschen leben oder in Schlittenhunden und nicht in der Großstadt leben sollten.
Und wahrscheinlich trotzdem das ein oder andere Leckerli abstauben. Es gibt noch ein Tier, das ganz sicher nicht den Dackelblick macht, und zwar Katzen. Denn die gelten ja gerade nicht als Menschenschleimer, sage ich mal, oder nicht so einschleimend bei Menschen. Birk, wie fanden denn Katze und Mensch dennoch zusammen?
Also genau, die Katze ist dann das zweite Haustier, das nah bei uns lebt und das dauert ein bisschen länger. Also die gibt es seit ungefähr 9500 Jahren. Da gibt es sozusagen die ersten Funde einer Hauskatze, also muss es schon ein bisschen länger gegangen sein, die Beziehung. Und zwar fanden vor knapp 20 Jahren Archäologen auf Zypern ein Grab und dort wurde ein Mensch neben einer Katze begraben oder die Katze neben dem Mensch, wie man es will. Und vermutlich war das nämlich eine Hauskatze, denn auf dieser Insel gab es eigentlich ursprünglich keine Katzen. Das heißt, die Menschen müssen sie vom Festland mitgenommen haben. Und genau, vermutlich begann die gemeinsame Geschichte irgendwie im Nahen Osten. Von dort stammen auch unsere heutigen Hauskatzen ab. Und ja, man sagt ungefähr 11.000 Jahre.
11.000 Jahre. Das ist also ungefähr die Zeit, als wir Menschen begannen, sesshaft zu werden.
Genau. Und es ist im Prinzip ähnlich wie bei den Hunden. Also die Menschen werden zu Bauern, sie haben Hütten, sie pflanzen Getreide an, halten Rinder. Und das zieht auch Mäuse und Ratten an, indem zum Beispiel sie sich über die Vorräte hermachen. Und für diese Vorräte werden Mäusen und Ratten eine richtige Gefahr. Und diesen Ratten folgen aber auch afrikanische Wildkatzen, auch Falbkatzen genannt. Und die suchen aus gutem Grund die Nähe zu Menschen. Nicht aus Liebe, sondern einfach fürs Fressen.
Nicht aus Liebe. Ja, wir waren also schon vor rund 11.000 Jahren die Dosenöffner für Katzen.
Genau, und im Gegensatz zu heutigen Katzen waren diese Katzen am Anfang auch noch ziemlich nützlich. Und auch recht niedlich.
Wobei heute die eine oder andere Katze ja auch immerhin noch eine Maus fängt.
Ja, genau. Aber damals fanden die Menschen das total toll, dass plötzlich diese Plage von Nagetieren verschwand mit den Katzen oder weniger wurde jedenfalls. Und deshalb stellten sie ihnen Futter und Milch hin und hielten sie so an ihren Siedlungen. Und ja, so gewöhnten sich die Wildkatzen an die Menschen und wurden langsam zutraulich. Damit sind wir immer noch nicht bei den Haustieren, die zum Kuscheln oder zur Begleitung kommen. Die tauchen nämlich irgendwie im alten Ägypten auf und da wird's richtig verrückt. Vor ungefähr 3500 Jahren. Die Katzen waren dort heilig sogar und auch aus gutem Grund. Am Nil gab es viele Dörfer, dort wurde viel Getreide angebaut. Das Korn machte das Reich reich quasi und die Pharaonen reich. Und die Katzen schützten die Vorräte deshalb, ja, waren sie so beliebt bei den Ägyptern.
Und es gab ja damals sogar einen Beruf, den es andersorten nicht unbedingt gab, und zwar den Beruf des Tierarztes.
Genau, es gibt sozusagen den ersten Nachweis von Tierärzten. Und die Ägypter liebten wirklich ihre Katzen und Hunde, aber auch Falken und Krokodile und alles. Und ja, Hunde und Katzen vertrieben die Nager, beschützten die Häuser. Und es gibt auch eben schon die ersten Hunde, die eben keine Aufgaben hatten. Und es gibt auf Gräbern und im Papyrus gibt es sozusagen Bilder von Katzen, aber von Hunden, die Halsbänder tragen und aus Schüsseln fressen. Genau, es gab aber auch andere, exotischere Haustiere, Falken zum Beispiel, Affen oder sogar kleine Löwen.
Kleine Löwen, oha. Ja, die Bewunderung oder die Faszination oder Bedeutung der Tiere sieht man ja auch in ihrer Kultur. Denn die ägyptischen Götter sind oft in Tiergestalt oder als Mischwesen aus Menschen und Tier dargestellt. Viele Tiere galten als heilige Verkörperung der Götter. Katzen zum Beispiel waren das Symbol der Liebesgöttin Bastet. Krokodile, das des Wassergottes Sobek. In den Tempeln lebten also Tiere, die man für Wiedergeburten der Götter hielt. Und die Priester, die sich um sie kümmerten, verwöhnten sie auch entsprechend. Sie wurden mit Kuchen, Fleisch oder Wein gefüttert. Und nach ihrem Tod kam ihnen oft auch die Ehre zuteil, mumifiziert zu werden und unter dem Tempel begraben zu werden.
Tatsächlich waren nicht die Tempeltiere die einzigen, die zu Mumien wurden. Und zwar gibt es auch tatsächlich Fälle von Lieblingstieren, die ihre Besitzer ins Jenseits begleiten sollten. Auch sie wurden getötet, mumifiziert, ins Grab gelegt und damit sollten sie unsterblich und mit in die Anderswelt einziehen. Es gibt sogar Katzenmumien, die in edles Leinen gewickelt wurden und mit goldenen Masken versehen in Sarkophagen lang. Übrigens noch eine kleine Anekdote zu den Tempeltieren. Es wurden leider auch viele Tiere extra dafür gezüchtet, um im Tempel geopfert zu werden. Und es gibt Tempel, da stapeln sich diese Opfertiere bis hoch unter die Decke. Die Archäologen haben einfach einige tausend geopferte Tiere unter einem Tempel gefunden.
Also Tierliebe auf der anderen Seite, aber es ging den Tieren auch nicht immer gut. Aber Birk, zu den Katzen, die mumifiziert wurden, habe ich noch einen Fakt ausgegraben, die auch nochmal die Katzenliebe der Ägypter verdeutlicht. Und zwar wurden neben den mumifizierten Katzen auch mumifizierte Mäuse gefunden. Vermutlich wollte man, dass es den Katzen auch im Jenseits gut geht und sie schmackhafte Mäuse zum Verspeisen haben.
Oder jedenfalls was zum Spielen. Das ist, finde ich, auch eine sehr aufmerksame Mumifizierung. Übrigens, die Katzen kamen auch vom Nil nach Europa. Und zwar vor allen Dingen wahrscheinlich ins Römische Reich. An Bord von Handelsschiffen fuhren Katzen mit, weil sie schützten den Proviant und auch die Ladung vor Ratten. Und so sind alle Hauskatzen, die heute auf unseren Sofas dösen, wahrscheinlich mit den afrikanischen Wildkatzen verwandt und nicht mit europäischen Wildkatzen.
Birk, bist du ein Hund- oder Katzenmensch?
Absoluter Hundemensch. Also Katzen finde ich okay, aber tatsächlich eher Hundemensch.
Ich bin auch eher ein Hundemensch, obwohl ich eine Katze besitze. Und gut, als Hundemenschen müssen wir jetzt natürlich nochmal auf die Hunde zurückkommen. Und zwar, wir haben ja gerade über die Katzen im Römischen Reich geredet, aber im alten Rom waren auch Hunde sehr beliebt. Und zwar gibt es da einige Mosaike mit Hundedarstellungen. Und auch auf Gräbern gab es Hinweise auf die Hunde. Ein ganz berühmter Grabspruch lautet: Ich habe dich geliebt wie einen Menschen.
Ich könnte das nicht auf Latein übersetzen, aber tatsächlich stimmt es. Die Römer sind sehr, sehr hundeverrückt. Es gibt auch Hunde, die sind sehr, sehr gefährlich. Also aus meinem Lateinunterricht kenne ich noch Cave Canem. Hüte dich vor dem Hund. Und das stand vor allen Dingen auf Mosaiken, wo so riesengroße schwarze Hunde angeleint dargestellt werden. Und die bewachten einfach die Häuser der reichen Menschen vor Eindringlingen und Dieben. Und die waren wahrscheinlich alles andere als nett. Aber auch die reichen Römerinnen hatten schon Schoßhündchen und die hielt man auf dem Arm oder trug sie in die Toga eingewickelt. Und die hatten auch Halsbänder mit Goldanhängern und so ein bisschen wie Paris Hilton in den 90ern.
Ja, ich sehe sie vor mir. Und ja, die reichen Römer, die hatten nicht nur eine Vorliebe für Schoßhündchen, sondern sie mochten auch exotische Tiere als Haustiere. Zum Beispiel Affen, Papageien, ja sogar Gazellen wurden gehalten, sofern man sich das denn leisten konnte. Vor allen Dingen die bunten Papageien galten als sprechende Prestigeobjekte. Der Schriftsteller Plinius der Ältere beschreibt etwa, wie sie Worte nachsprechen und für Unterhaltung sorgen.
Genau, und manche haben auch versucht, Frettchen zum Beispiel als Haustiere zu halten. Die wurden zum Beispiel zur Jagd auf Kaninchen eingesetzt. Praktisch, niedlich. Ja, je nachdem, wie man es sieht. Mein Haustier wäre es nicht.
Meins auch nicht. Vor allen Dingen, wer mal ein Frettchen gerochen hat, möchte auf jeden Fall kein Frettchen als Haustier haben. Die riechen nämlich, nun ja, mittelgut. Interessant ist aber auch, dass im alten Rom die Tierhaltung nicht nur den Reichen vorbehalten war. Die erwarten vielleicht die, ich sag mal, die Exoten wie die Papageien, aber auch ärmere Menschen hatten oft Hunde, die sie als Wachhunde hielten oder zum Hüten von Tieren. Und die Kinder liebten es, sich manchmal Singvögel in kleinen Käfigen zu halten. Sie waren quasi das Pendant, das antike Pendant zum heutigen Wellensittich. Ein Haustier war also auch im alten Rom nicht nur ein Freund, sondern auch Statussymbol, Werkzeug und manchmal sogar ein Spiegel der Gesellschaft.
Ja, und das blieb auch im Mittelalter theoretisch so. Es wird ein bisschen zwiegespaltener. Und zwar lebten in vielen Klöstern Katzen. Die waren offiziell aber verboten als Haustiere. Aber inoffiziell waren die halt sehr erwünscht, weil die hielten, wie schon in Ägypten, die Vorräte frei von Mäusen und Ratten. Gleichzeitig galten sie aber als Symbole des Teufels oder dämonisch, besonders die schwarze Katze.
Da gibt's ja auch heute tatsächlich noch Sprüche oder Aberglauben, wenn von rechts nach links die Katze kreuzt. Nein, ich weiß es gerade nicht.
Genau, irgendwie entweder von der einen Seite oder zur anderen. Ja, auf jeden Fall die schwarze Katze.
Die schwarze Katze von der einen Seite, nicht gut.
Genau. Und die werden mit Hexerei in Verbindung gebracht. Und im schlimmsten Fall konnte man auch dafür verbrannt werden, eine schwarze Katze zu besitzen. Auch Hunde wurden nicht mehr so doll verehrt. Es gab zwar noch Jagdhunde und Wachhunde, zum Beispiel auf der Burg. Aber in den Städten tauchten auch streunende Hunde auf. Und die waren tatsächlich fast eine Plage. Und es gab keine Tierschützer. Stattdessen wurden sie oft sogar getötet.
Das dunkle Mittelalter war also auch für Haustiere dunkel oder für Tiere dunkel. Anders war es wahrscheinlich in der Renaissance, oder? Weil dort tauchen ja oft Gemälde von Adeligen auf, die sie mit ihren Schoßhündchen haben malen lassen.
Genau, also ein gutes Beispiel ist auch Ludwig XIV. Von Frankreich, der Sonnenkönig. Der hatte ganz viele kleine Hunde, Bichons, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber diese wurden sogar in Hofprotokollen erwähnt und hatten eigene Diener. Und noch eine schöne Sache, in dieser Zeit kam auch der Löwenschnitt von Pudeln auf. Den kennst du, dieses kompletter Pudel rasiert und nur der Kopf bleibt frei und die Füße, da ist noch Fell dran. Das galt sozusagen, damit sollte der Pudel aussehen wie ein Löwe, weil man sich natürlich nicht mehr so einen Löwen halten konnte.
Und Birk, hältst du dir so einen Löwen?
Nein, absolut nicht. Meiner ist einfach komplett wuschelig.
Ja, schade. Du hättest ihn mal mitbringen müssen, dann hätte er hier auch noch seinen Senf dazu geben können. Genau, und aus dieser Liebe, dieser Zeit, wo der Hund des Königs gar einen Diener hatte, entwickelte sich noch etwas Neues, und zwar der Tierschutz. Vor allem in der englischen Oberschicht des 18. Jahrhunderts wird das zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Die erste Tierschutzorganisation, die RSPCA, wurde 1824 in Großbritannien gegründet und damit beginnt schon die moderne Haustierhaltung, wie wir sie heute kennen. Emotional, gesetzlich geregelt und das ist sehr gut, mit wachsendem Bewusstsein fürs Tierwohl.
Genau, man kann wirklich sagen, dass der Wunsch nach tierischer Nähe sehr, sehr alt ist. Er zieht sich wirklich durch alle Epochen. Zum Glück halten wir heute keine Gazellen im Wohnzimmer. Aber wie gesagt, das Bedürfnis nach tierischer Gesellschaft ist einfach nach wie vor stark.
Ja, dieses Bedürfnis ist stark, sich wellensittig Hamster, Hund und Co. ins Haus zu holen. Und es ist auch gut, denn Tiere sind gut für unser Wohlbefinden. Das haben einige psychologische Studien mittlerweile bestätigt. So fanden Forscher etwa heraus, dass Menschen mit Haustieren weniger gestresst sind und eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Allerdings ein paar Eingrenzungen gibt es. Und zwar, Tiere ersetzen keine menschlichen Kontakte, fanden die Forscher heraus. Denn wer mit seinem Hund eine sehr enge Beziehung hat und deshalb keine sozialen Kontakte mehr pflegt, der ist auch im Leben tendenziell unzufriedener.
Ja, jetzt da sind natürlich wir als Hundebesitzer wieder im Vorteil, weil Hund bedeutet, man muss vor die Tür gehen und man kommt sehr schnell mit anderen Hundebesitzern ins Gespräch. Und Haustiere generell steigern die kognitive Gehirnleistung, verzögern auch bei Besitzern den Gedächtnisverlust. Da gibt es Studien zu. Übrigens, dieser Effekt ist besonders stark bei Hunden und bei Katzen eher weniger, weil man natürlich sich mit Hunden vielleicht auch ein bisschen mehr beschäftigt und vielleicht auch, genau. die ein bisschen klüger sind als Katzen.
Ja, man hört schon, Birk, du bist definitiv Team Hund. Aber liebe Katzenbesitzer, wir lieben auch Katzen. Also viele Grüße von meinem Kater Friedel. Und es gibt noch eine psychologische Studie, und zwar Hunde und Katzen streicheln. Das macht einfach glücklich. Immerhin wird dabei das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet. Also streichelt eure Hunde, Katzen, Meerschweinchen. Und übrigens, Katzen würden am Kiosk das PM-Magazin kaufen. Also bleibt neugierig und tierisch interessiert.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.